Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. George Eliot gilt als erste moderne Schriftstellerin Englands und Middlemarch, diese gewaltige Studie über das Leben in einer fiktiven englischen Kleinstadt um 1830, gehört zu den bedeutendsten englischen Romanen. Die 1819 auf einem englischen Landgut geborene Londoner Intellektuelle, die für die liberale Westminster Review schrieb, hieß mit bürgerlichem Namen Mary Ann Evans. Im Laufe ihres Lebens firmierte sie unter verschiedenen Namen. Ihre Romane veröffentlichte sie, nicht unklug, unter dem männlichen Pseudonym George Eliot. Jetzt liegt Middlemarch als Neuübersetzung von Melanie Walz bei Rowohlt und als neu bearbeitete Ausgabe der Übersetzung von Rainer Zerbst im Verlag DTV vor. Eben dieser widmen wir uns in der heutigen Besprechung. Anlass der großen Veröffentlichungen ist sicher der 200. Geburtstag George Eliots Ende vergangenen Jahres und die Bedeutung des Romans für die allgemeine Geschichte der erzählenden Literatur. Schon nach Erscheinen 1872 war Middlemarch das erfolgreichste Werk einer großen Schriftstellerin, der Virginia Woolf bewundernd die Überfülle eines weiten Geistes bescheinigte. Die Erzählerin und Kritikerin Antje Ravik-Strubel stellt uns diese romangewordene Überfülle des Geistes jetzt als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor.
Middlemarch, der sechste von George Eliots Romanen, wird auf ihre Zeitgenossen eine ähnliche Wirkung gehabt haben wie Game of Thrones oder House of Cards auf ein heutiges Publikum. Alle reden darüber, alle fiebern der nächsten Folge entgegen. Nur wurden 1872, als Eliots Fortsetzungsroman erschien, Serien noch gelesen. Und nicht ein Team hatte den psychologisch ungleich ausgefeilteren Aufstieg und Fall der Bewohner von Middlemarch gescriptet, sondern ein einziger Kopf erfunden. Im Zentrum stehen die junge Landadlige Dorothea Brooks und der aufstrebende Arzt Tertius Lydgate. Beide verbindet der Wunsch nach Selbstverwirklichung. Sie fühlen sich zu höheren Berufen und rütteln an den Schranken der bürgerlichen Gesellschaft. In der Parallelführung einer weiblichen und einer männlichen Hauptfigur mit ähnlichen Ambitionen zeichnet Eliot innerhalb eines großen Gesellschaftsporträts ein Geschlechterporträt der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Während Dorothea mit ihrem Anliegen, sich zu bilden, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, zunächst an eine trostlose Ehe steuert und am Ende aufgrund der Moralvorstellung gesellschaftlich isoliert ist, steuert Lydgate mit seinem Ansinnen, die Medizin zu verbessern und eine Spezialklinik für Fieberforschung zu eröffnen, in den Bankrott. Seine gesellschaftliche Isolation ist eine Folge wirtschaftlichen Standesdünkels und von etwas, das heute aus der Mode scheint. Lydgate wird geächtet, weil er schmutziges Geld annimmt. Sein Krankenhaus finanziert der korrupte Banker Nicholas Bulstrode, der seine kriminelle Vergangenheit hinter übersteigerter Religiosität zu verbergen sucht.
Es war kein Wunder, dass sich bei Lydgates energischem Wesen das hoffnungslose Gefühl, dass man sein Tun falsch deutete, leicht in verbissenen Widerstand umkehrte. Er würde vor der Verleumdung nicht weichen, er würde ihr bis zum Letzten entgegentreten. Und nichts von dem, was er tat, sollte zeigen, dass er sich fürchtete. Es gehörte mit zu seinem großmütigen und trotzigen Naturell, dass er beschloss, der Welt ohne Einschränkung zu zeigen, dass er sich Bulstrode gegenüber verpflichtet fühlte, statt davor zurückzuschrecken. Zugegeben, die Verbindung mit diesem Mann war ihm zum Schicksal geworden. Zugegeben, er hätte Bulstrode die 1000 Pfund zurückgegeben, wenn er das Geld noch in Händen gehabt hätte. Und er hätte den Bettelstab der Rettung vorgezogen, die vom Verdacht der Bestechung befleckt war. Trotzdem würde er sich nicht von diesem am Boden zerstörten Mitmenschen abwenden, dessen Hilfe er in Anspruch genommen hatte, und sich kläglich um seinen eigenen Freispruch bemühen, indem er in das Geheul gegen einen anderen mit einstimmte.
Lydgates Streben nach Integrität wirkt heute, wo sogar demokratisch gewählte Präsidenten mit ihren niederen Instinkten protzen, altmodisch und ist von der Sturheit eines Kohlhaas. Auch andere Einwohner von Middlemarch gehen mit hehren Zielen und vornehmen Wünschen ins Leben hinaus. Aber Wünsche, Ziele und Pläne werden ausgehöhlt, ausgebremst oder scheitern. Und obwohl die Schicksale dieser Kleinstadtbewohner eng verwoben sind, sie vom Schutz der Gemeinschaft ebenso abhängen wie von den Ein- und Ausschlussmechanismen, ist jeder Einzelne sehr einsam in seinem Streben und seiner Sehnsucht. Dorothea Brooks, gemeinsam mit ihrer Schwester Celia auf dem Landgut des Onkels aufgewachsen, der später als Kandidat der Reformpartei bei den Parlamentswahlen scheitert, sieht ihre einzige Möglichkeit, der einer Frau vorbestimmten Welt aus Sticken und leichter Lektüre zu entkommen, in der Unterstützung eines großen Geistes, selbstverständlich dem eines Mannes. Sie heiratet den um viele Jahre älteren, unterkühlten Vikar und Gelehrten Edward Casaubon. Casaubon arbeitet fruchtlos am Schlüssel zu allen Mythologien. Seine trockene Verbiesterung über einer veralteten Forschung wird Dorothea erst spät klar, auch dank des leidenschaftlichen Will Ladislav.
Dorothea schwieg, aber eine Träne, die mit dem Schluchzer hochgekommen war, drohte herunterzufallen. »Du bist erregt, meine Liebe, und auch ich spüre etwas die unangenehmen Folgen zu großer geistiger Verwirrung«, meinte Mr. Casaubon. Eigentlich hatte er im Sinn, ihr zu sagen, sie hätte den jungen Ladislav in seiner Abwesenheit nicht empfangen sollen. Aber er nahm davon Abstand, teils weil er spürte, dass es ungnädig wäre, im Augenblick der reuigen Erkenntnis ihrer Schuld eine neue Beschwerde aufzubringen, teils weil er in sich eine weitere Erregung durch das Reden vermeiden wollte und teils weil er sich zu stolz war, jene Anlage von Eifersucht zu verraten, die er nicht so sehr auf wissenschaftliche Mitstreiter goss, als dass für andere Bereiche nichts mehr übrig geblieben wäre. Es gibt eine Form der Eifersucht, die nur wenig Glut benötigt. Es ist weniger eine Leidenschaft als ein giftiger Dunst, der aus der wolkigen, feuchten Verzagtheit eines unsicheren Egoismus aufsteigt.
In einem Brief von 1872 an Harriet Beecher Stowe erklärte George Eliot, dem vom Eifer zerfressenen Casaubon zu ähneln. Beecher Stowe vermutete, Eliot hätte für die Gestaltung von Casaubons Frau Dorothea, gefangen im Ehekerker, auf eigene Erfahrung zurückgegriffen. Die Casaubon-Hauttöne, schrieb Eliot, seien ihrem eigenen psychischen Teint nicht fremd. Einer gewissen Nähe der Autorin zu wahrscheinlich allen ihren Figuren ist deren Vielschichtigkeit und Lebendigkeit zu verdanken. Der weite Geist Eliots ermöglicht Einblicke in die menschliche Psyche, die so glasklar und überzeugend sind, dass man sich problemlos sowohl in Dorothea als auch in Casaubon wiederfindet. Eliot lebte nicht in einem Ehekerker, wie aus Melanie Walls kenntnisreichem Nachwort in der Rowohlt-Ausgabe zu erfahren ist. Eliot war mit dem Journalisten George Henry Lewes liiert, der sie in ihrer schriftstellerischen Arbeit unterstützte. Allerdings war Lewes verheiratet. Wegen dieser damals skandalträchtigen Beziehung lebte Eliot, Virginia Woolf zufolge, in einer abgeschiedenen Villa im Schatten allgemeiner Missbilligung. In Middlemarch verlaufen viele Ehen misslich. Der mittellose Lydgate verzweifelt an der vom sozialen Aufstieg besessenen, luxusverliebten Rosamond Vincey. Will Ladislav wird als Sprössling einer unstandesgemäßen Ehe seiner Mutter mit einem Polen gering geschätzt. Und Banker Bulstrode hat seine Frau jahrzehntelang über seine dunklen Machenschaften getäuscht und reißt sie mit in die Schande. So ist Middlemarch auch ein Roman der Täuschung. Wir täuschen uns im anderen, weil wir über uns selbst im Dunkeln tappen. Eliot zeigt auf diesen 1000 Seiten, dass Gesellschaften auf wenig mehr beruhen als dem, was ihre Mitglieder im Innersten antreibt. In diesem Fall Selbsttäuschung und Illusion. Die Schriftstellerin Katja Langemüller sagte einmal, um Bücher von mehr als 500 Seiten zu lesen, sei ihre Lebenszeit zu kurz. Und nicht erst seit Karl-Uwe Knausgård werden in Deutschland gern Preise für Fleiß verliehen, also Bücher ausgezeichnet, weil sie dick sind. Aber wo in zeitgenössischen Werken der oftmals blasse Stoff in seiner noch blasseren Bearbeitung das viele Papier nicht rechtfertigt, verhält es sich bei Middlemarch anders. Das ursprünglich als Fortsetzungsroman in nur 3 Jahren geschriebene Monumentalwerk besteht aus 8 Teilen. Eine beinahe modern anmutende Erzählstimme sortiert das Geschehen in ironisch leichtem Ton, Handlungsspannung, sprachliche Brillanz, Tiefenschärfe der Figuren und Treffsicherheit in der Schilderung unterschiedlicher Gesellschaftsschichten im vorindustriellen England ergeben eine Komposition, in der jeder Satz sitzt. So sicher gebaut sind die Sätze, dass die Balance auch über längere Strecken nicht verloren geht, während Schicht um Schicht eines Gedankengangs abgetragen wird, der auf eine tiefer liegende Erkenntnis zusteuert. Was für eine gewaltige Aufgabe für die Übersetzer. Melanie Walz gibt dem Roman eine heutige Zügigkeit. Rainer Zerbst trifft in der älteren und neu bearbeiteten DTV-Ausgabe in vorsichtiger Aktualisierung der Wortwahl den erzählerischen Ton in einem eleganten, leichtgängigen Rhythmus der Sätze und bringt die feine Ironie bewundernswert ins Deutsche.
Der Geist eines Mannes, jedenfalls soweit vorhanden, hat eben den Vorzug, männlich zu sein. So wie die kleinste Birke immer noch von höherer Art ist als eine noch so hochwachsende Palme. Und selbst seine Unwissenheit ist von soliderer Qualität. Sir James hatte dieses Urteil nicht selber erfunden. Doch eine gütige Vorsehung versorgt auch die banalste Persönlichkeit mit ein wenig Stoff und Kleister in Form von Tradition.
Middlemarch ist kein lautes feministisches Buch. Hier bemächtigt sich keine unabhängige, den Männern ebenbürtige Heldin der Schaltstellen der Gesellschaft. Solche Heldinnen sind ja sogar in der Gegenwartsliteratur noch so selten, dass die Tatsache ihres Auftretens jedes Mal extra Erwähnung findet. Als weiblicher Romancier war George Eliot in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts selbst eine große Ausnahme. Nicht ohne Grund schrieb sie unter männlichem Pseudonym. Sie verstand viel von den feinen und weniger feinen Hindernissen, die der Selbstständigkeit einer Frau im Weg standen. Das schlägt sich in ihrem Schreiben nieder. Elegant legt sie die männliche Haltung, den männlichen Blick und die täglichen Demütigungen offen, denen sich manche Frau nur mit Hilfe einer Internalisierung der Demütigung zu entziehen vermag, wie etwa Mrs. Guard, die Frau des Gutsverwalters. Um die Entsagung ihrer Ambitionen als Lehrerin zu verkraften, eignet sie sich umso entschlossener die Rolle der Unterworfenen an. Dazu gehört, keiner anderen Frau, inklusive ihrer Töchter, irgendeine Ambition zuzubilligen, die auch nur entfernt der männlichen Sphäre entstammt. Subtil hebt Eliot die Begrenzungen hervor, die auch eine eigensinnige Heldin wie Dorothea Brooks 1830 noch davon abhalten, gesellschaftspolitisch aktiv zu werden. Und doch schildert sie sie erfrischend als eine Frau, die mit technischen Zeichnungen mehr anfangen kann als mit Babys. Heute hätte diese Dorothea mit ihrem klugen Idealismus ein politisches Amt oder eine Professur inne. Zugleich legte Eliot in Middlemarch jene gedanklichen Spuren, auf die Virginia Woolf ein halbes Jahrhundert später in ihrem epochalen Essay »Ein Zimmer für sich allein« zurückgriff. Etwa wenn von der Unsichtbarkeit und Namenlosigkeit jener weiblichen Wesen die Rede ist, die einen einflussreichen Mann förderten oder hervorbrachten.
Ihr hochsensibles Wesen zeitigte immer bemerkenswerte Ergebnisse, doch wurden sie nicht weithin sichtbar. Wie jener Strom, dessen Macht Kyros brach, verbrauchte sich ihr reiches Innenleben in Kanälen, die keine großen Namen auf der Landkarte tragen. Doch ihre Ausstrahlung auf die, die in ihrer Nähe lebten, war unermesslich reichhaltig. Denn wenn die Welt immer besser wird, so ist das zum Teil auf Taten ohne historischen Rang zurückzuführen. Und dass es um den Leser und mich nicht so schlecht steht, wie es sein könnte, das verdanken wir zur Hälfte den zahlreichen Menschen, die voll gläubigen Vertrauens ein Leben im Verborgenen geführt haben und in Gräbern ruhen, die kein Mensch besucht.
Die Form von George Eliots Roman vergleicht Rainer Zerbst in seinem aufschlussreichen Nachwort mit einem Netz, in dem sich ein Reichtum an Details infolge einer seltenen Ökonomie der schriftstellerischen Mittel in einer strengen Strukturierung findet. Da ist nichts überflüssig. Im Detail steckt immer auch das große Ganze und das Ganze wirkt zurück aufs Detail. Das spiegelt sich im Zusammenspiel der Figuren.
So wenig die Einzelschicksale der Hauptfiguren losgelöst von den Schicksalen der anderen betrachtet werden können, so wenig lassen sich die Figuren aus dem Geflecht lösen, das die Gesellschaft dieser Provinzstadt insgesamt darstellt.
Dieses Ineinander von Gesamtheit und Einzelheit war für George Eliot nicht nur ein literarisches Ideal. Auch die Gesellschaft stellte für sie einen Organismus dar, in dem Details in vielfältiger Beziehung zueinander stehen und ein Ganzes ergeben. 1876 forderte sie in einem Vortrag am Girton College von den Studentinnen, sich die Konsequenzen bewusst zu machen, die jede ihrer Handlungen in einer Gesellschaft haben und wie die Gesellschaft wiederum ihre Handlungen prägt. Denn neben ihrer stilistischen Meisterschaft war Elliot eine engagierte, im besten Sinne moralische Schriftstellerin. In der Erweiterung unserer Sympathien sah sie den größten Nutzen der Kunst. Durch die Kunst lerne man fühlen, anstatt zu generalisieren. In einem Artikel in der Westminster Review von 1856 trifft sie da auch einen Nerv unserer Zeit. Elliot kritisierte den verbreiteten Glauben, dass sich alle sozialen Fragen in den Wirtschaftswissenschaften bündeln und sich die Beziehungen der Menschen zu ihren Nachbarn in Zahlen aufrechnen lassen. Vielmehr gelte es, die Ideen, Gefühle und Gewohnheiten der Menschen in den Blick zu nehmen, wie sie das als Schriftstellerin tat. Die Leser sollten dazu befähigt werden, sich die Schmerzen und Freuden derjenigen besser vorstellen zu können, die anders sind als sie selbst. Anders in allem, bis auf die Tatsache, eine irrende, geplagte Kreatur zu sein. Wie gewöhnlich die Kreatur, wie unbedeutend der Mensch auch sein mag, die Gefühle sind es nicht. Sie sind zugleich einzigartig und allgemein und in ihrer Allgemeinheit in der Lage, kulturelle Unterschiede, Standes- und Klassenunterschiede zu überschreiten. Auch in dieser Beobachtung liegt das Außergewöhnliche von Elliots Meisterwerk und wäre ein weiterer Grund, eine Werkausgabe auf Deutsch herauszubringen. Zumal sie es vermag, ihren Figuren nicht nur in die Seele, sondern auch aufs Maul zu schauen. Die Sprache der Pferdehändler wird ebenso lebendig wie die eines Auktionators, eines aufstrebenden Journalisten, eines grantigen Pfarrers oder einer verwöhnten Landadligen. Elliot selbst wuchs als jüngstes von insgesamt 5 Kindern auf einem Landgut auf. Ehe sie ins intellektuelle Leben von London eintauchte, hatte sie Umgang mit Bauern, Pferdehändlern, Kleinstadtpfarrern und Gutsverwaltern, wie sie Middlemarch bevölkern. Schon in ihrem ersten Roman, Adam Bede, den sie mit 40 Jahren schrieb, stellte sie Charaktere aus dem ländlichen Leben ins Zentrum. In Middlemarch stehen diese Figuren für eine ganze Welt, nicht nur des viktorianischen Zeitalters. Elliots enorme Menschenkenntnis und ihre Weitsicht ermöglichen gerade in der heutigen, emotional vergleichsweise prekären Zeit, einen spannungsgeladenen und anspielungsreichen Erkenntnisgewinn. Und nicht zuletzt ist ihr 1000-Seiter ein Spiel mit Autorschaft. Denn als Frau, die, um gelesen zu werden, unter männlichem Pseudonym schrieb, stellte sich Elliot bereits vor 150 Jahren jene Frage, die einem breiteren Lesepublikum erst mit der Postmoderne vertraut wurde. Wer schreibt eigentlich?
All jene, denen Fred Vincy und Mary Garth am Herzen lagen, werden gern erfahren, dass diese beiden ein dauerhaftes Glück erfuhren. Fred überraschte seine Nachbarn in mehrerlei Hinsicht. Er machte sich einen Namen als Landwirt und brachte ein Buch über den Anbau von Grünfutter und die Organisation der Viehfütterung heraus, das ihm bei landwirtschaftlichen Zusammenkünften viel Beifall einbrachte. In Middlemarch hielt sich die Bewunderung eher in Grenzen. Die meisten hier glaubten, seiner Frau komme eigentlich das Verdienst an Freds Buch zu, denn sie hatten nie erwartet, dass Fred Vincy über Steckrüben und Mangold schreiben würde. Doch als Mary für ihre Jungen ein kleines Buch mit dem Titel »Geschichten großer Männer« nach Plutarch schrieb und verlegen ließ, war jeder in der Stadt bereit, dieses Buch Fred zuzuschreiben, denn er war ja, wie man bemerkte, auf der Universität gewesen. So wurde deutlich, dass sich Middlemarch niemals täuschen ließ und dass es nicht nötig war, irgendjemanden zu loben, weil er ein Buch schreibe, denn das wurde ja doch immer von einem anderen getan.
Durchaus locker sarkastisch spricht hier die Erzählerin des Romans Middlemarch von Geschlecht und Bücherschreiben. Antje Ravik-Strubel hat soeben einen der besten Romane der englischsprachigen Literatur in deutscher Neuübersetzung vorgestellt, George Eliots Middlemarch, eine Studie über das Leben in der Provinz. Aus dem Englischen übersetzt mit Anmerkungen und einem Nachwort versehen von Rainer Zerbst und mit einem Vorwort der Anglistin Elisabeth Bronfen. Erschienen im Münchner DTV-Verlag, 1152 Seiten, kosten 28 Euro. Dieser Roman ist unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon des sonntäglichen Büchermarkts verabschiedet sich Hubert Winkels.